Bring dich mit. Ein Podcast von Sikon Hospitality.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bring dich mit. Wir sind Sarah und Minu und heute sprechen wir über ein Business, das für viele nach Freiheit, Glamour und Erfolg aussieht. Aber hinter den Kulissen geht es um Verantwortung, um junge Menschen, um Träume und um Entscheidungen, die oft weit über Business hinausgehen.
Models reisen durch die Welt, von Casting zu Shooting zu Kampagnen. Hotels, Apartments und Flughäfen, Orte werden zu temporären Lebensräumen. Und genau da wird es spannend, auch für unser Verständnis von Unternehmertum und Hospitality. Denn egal ob Modelbranche oder Hotelbranche, wir arbeiten alle mit Menschen in Übergangsmomenten ihres Lebens. Unser heutiger Gast ist Marco Sinervo. Marco ist Gründer von MGM Models und hat einer der renommiertesten Modelagenturen Europas aufgebaut. Er steht für internationale Talententwicklung, strategische Markenarbeit und ganz wichtig, für ein Modell von Unternehmertum, bei dem Menschen im Zentrum stehen. Und genau das ist heute auch unser Thema. Gründen mit Haltung, wenn Menschen das Geschäftsmodell sind. Marco, schön, dass du da bist.
Ich grüße euch. Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen. So, Marco, wir starten immer unsere Folgen mit einem kleinen Icebreaker. Ja. Wir nennen ihn liebevoll, ich packe meinen Koffer. Aber meistens nicht für einen Urlaub, sondern diesmal für die Reise als Gründer einer Modelagentur. Und jetzt frage ich dich einfach mal, welche drei Dinge packst du ein, ohne die du so eine Reise einfach nicht antreten würdest?
Fleiß, sehr viel Fleiß. Geduld mit der Kenntnis von heute, jetzt das heutige Ich weiß, dass Geduld gefragt ist, das wusste ich früher nicht. Und viel Leidenschaft.
Also ich würde definitiv, wenn ich was gründen würde, Empathie mitnehmen, gerade wenn ich mit Menschen arbeite, weil ich denke, das ist doch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Definitiv auch ein bisschen Mut, gerade auch Mut, Nein zu sagen. Und definitiv die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, aber Verantwortung langfristig. Also nicht nur in kurzfristigen Momenten, sondern auch zu wissen, okay, meine Aktionen haben ja auch gewisse Konsequenzen und da muss ich halt auch dazu stehen, gerade wenn ich mit Menschen arbeite, sich auch eine gewisse Verantwortung übernehmen.
Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde auch ein großes und starkes Netzwerk mitnehmen. Also ich glaube, vor allem der Austausch mit anderen, die sich in ähnlichen Situationen befinden oder die vielleicht schon weiter sind in dem, was sie tun, können auf jeden Fall eine große Hilfe sein. Und dass ich da einfach irgendwie mich auch mit Hilfe von anderen irgendwie weiterbringen kann. Und ich glaube auch, der Blick für langfristige Perspektiven ist wichtig, anstatt jetzt einfach schnell im Erfolg, also immer mit Blick in die Zukunft. Und ich glaube, dann sind wir ganz gut gewappnet.
Ja.
Marco, was meinst du denn, was du damals vielleicht vergessen hast einzupacken, als du deine Gründerreise gestartet hast?
Ja, ich glaube tatsächlich die Geduld. Aber ich glaube nicht, dass ich sie vergessen habe, sondern dass ich sie einfach noch nicht hatte. Ne? Also ich war damals sehr euphorisch und sehr... ja, wie soll ich sagen, spontan und leidenschaftlich dabei. Und ich glaube, das haben wir Unternehmer ja alle, das Problem. Auf der einen Seite ist das Fluch und auf der anderen Seite Segen. Du entscheidest sehr, sehr schnell, aber dann triffst du auch mal die falschen Entscheidungen. Ne? Und ich glaube, da hätte ich mir gerne etwas erspart, indem ich vielleicht das eine oder andere Mal einfach länger drüber nachgedacht hätte.
Und wenn wir das Ganze jetzt einmal andersrum angucken, wenn du zum Beispiel auf vergangene Reisen, in Anführungsstrichen, zurückschaust, gibt es etwas, was du bewusst aus dem Koffer rausnehmen würdest? Wo du sagen würdest, darauf habe ich damals gesetzt und das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr Teil meiner Denkweise?
Nee, das kann ich eigentlich nicht so sagen. Also ich war damals sehr vertrauensselig, was Menschen angeht, fast schon ein bisschen naiv, was Mitarbeiter angeht, was auch Kunden angeht, was überhaupt Menschen an sich angeht. Das hat sich jetzt so im Laufe der Jahrzehnte so ein bisschen geläutert. Da ist man ein bisschen voreingenommener, gebriefter, eben nicht mehr so naiv wie früher. Hat mir aber damals auch gut gefallen, dass man eben auch auf so eine Reise geht mit so einem Free Mindset, ne?
Ja, ich glaube, man kann ja auch ganz gut daran wachsen. Also egal, ob es sich dann am Ende des Tages negativ oder positiv prägt, du wirst es auf jeden Fall in Erinnerung behalten.
Genau, ja, genau.
Ja, das stimmt. Nee, es klingt doch super. Ich glaube, dann können wir unsere Koffer schließen. Ich glaube, wir sind gut gewappnet.
Sehr schön.
Wir können mit unserem Thema anfangen. Erstmal als Einstiegsfrage, warum hast du MGM Models gegründet?
Ja, warum? Also, ich war in meinem Leben ja vorher schon als Modelagent unterwegs und auch sehr, sehr erfolgreich dabei. Allerdings als Angestellter von großen Agenturen, von Elite, das ist eine der größten Agenturen weltweit. Ich habe im Ausland gelebt, ich war in Paris, ich war in Mailand, ich war in New York und war da eben sehr, sehr aktiv und sehr erfolgreich. Ich kam dann zurück nach Deutschland, weil ich mich eine deutsche Agentur abgeworben hatte, wollte gerne zurück nach Deutschland. Ich bin ja hier aufgewachsen, ich bin ja Hamburger. Mir hat das eigentlich so gefehlt, in Hamburg zu sein. Und dann habe ich aber eben schnell gemerkt, oh, das ist jetzt nicht mehr meins, weil ich kam aus einer ganz anderen Welt. Also die Agenturen damals hier in Deutschland, die haben halt eben sehr regional gearbeitet, deutschlandweit. Dann gab es da Otto, dann gab es da Neckermann und dann war es das irgendwie auch schon. Und die Brigitte-Zeitung. Und ich wollte halt gerne was anderes machen. Ne? Ich war jetzt auch andere Sachen gewohnt. Wir haben damals schon große Kunden gemacht wie Deutsche Gabbana. Wir haben Missoni gemacht und also so große weltweite Kampagnen. Und das ließ sich irgendwie als Angestellter in so einer Agentur dann nicht realisieren. Und da wollte ich gerne raus und wollte dann gerne das auch weiterführen, was ich konnte. Ich hatte auch damals das Gefühl, ich kann es besser. Und deswegen bin ich gegangen in der Nacht- und Nebelaktion. Genau.
Ja, sehr spannend. Viele verstehen vielleicht heutzutage immer noch nicht so ganz, womit gerade eine Modelagentur Geld verdient. Magst du vielleicht mal von einer wirtschaftlichen Seite aus erklären, wie das funktioniert bei euch?
Ja, also es ist eigentlich relativ simpel. Wir nehmen Models auf zu uns in die Kartei. Das ist kostenfrei und das ist vielleicht auch jetzt nochmal eine ganz wichtige Information für alle Hörerinnen und Hörer, dass das also kein Geld kosten darf, ne? Das ist sonst unseriös. Und dann verdienen wir, wenn wir diese Models vermitteln, dann verdienen wir eine Provision. Das heißt, wir kriegen eine Provision von dem Model und von dem Kunden.
Okay.
So. Und davon leben wir dann.
Okay. Und so vom prozentuellen Umsatz vielleicht nochmal betrachtet, Thema Social Media Placements, Commercial Kampagnen oder auch Brand Partnerships spielen mit Sicherheit ja auch eine Rolle. Mhm. Ist das eher marginal, sagst du, dass du sagst, das, was ich gerade gesagt habe, ist eigentlich das Hauptgeschäft oder spielt es doch mittlerweile auch eine größere Rolle, gerade Social Media Placements?
Ja, Social Media ist eine wichtige Rolle, aber allerdings immer komplementär zu dem, was wir tun. Also das heißt, wir haben jetzt nicht die typischen Influencer, also die jetzt, wir machen da nicht alles, sondern wir machen eigentlich, unser Main-Fokus liegt ja in Beauty, in Fashion und so. Mhm. Und was da, sag ich mal, passiert, das machen wir auch mit. Ich würde das mal so sagen, da sind wir jetzt so bei 20% ungefähr. Ne? Die Influencer, die wir haben, die haben alle auch natürlich einen Fashion-Fokus und sind jetzt, wir haben jetzt keine Foodies oder sowas. Yeah. Ne? Also das passt einfach da nicht. Ne? Aber so in dem Fashion-Bereich 20% vielleicht vom Main-Business.
Ihr arbeitet ja in eurem Business wirklich mit Menschen in konkreten Lebensphasen und jetzt nicht nur mit, ich sag mal, nicht nur mit den Karrieren. Verändert das die Art, wie ihr Entscheidungen trefft irgendwie und den Umgang mit den Menschen und den Models?
Naja, du wächst ja mit den Models zusammen. Also oft kommen Models zu uns, da sind sie vielleicht 15, 16, 17. Das heißt, die sind noch under construction. Das muss man einfach so sehen. Die sind noch im Werden, sage ich mal. Die verändern sich auch ganz massiv nochmal. Das denkt man gar nicht. Also ich habe jetzt gerade eine 15-Jährige, die hat bei mir angefangen vorletztes Jahr. Die ist jetzt heute 17. Das ist ein ganz anderer Mensch. Die sieht auch ganz anders aus. Ne? Also da war damals die Frage, hui, wer ist die und was wird die? Und da habe ich gesagt, lass uns mal abwarten, weil die sieht in 2 Jahren völlig anders aus. Und die ist dann auch völlig anders. Jetzt ist sie gerade so zum Anti-Trip und ist am Kiffen und am Saufen und macht da irgendwie das Leben durch. Das ist eine Lebensphase, die wir auch alle irgendwo mal durchgemacht haben. Ist auch völlig okay. Es gibt die Pubertät und so weiter. Ja, also wir wachsen mit den Menschen. Ne? Wir begleiten die Menschen. Und es gibt bei jedem Model dann auch irgendwo so einen Punkt, so einen Punkt, wo sie durchstarten. Also wo man wirklich merkt, jetzt sind sie so in ihrer Best Shape. Jetzt können sie auch, jetzt sind sie mental, haben sie die mentale Reife, auch wirklich den Fleiß und die Lust, das zu machen, sind also physisch ausgewachsen. Und dann gibt es auch Models, bei Models dann irgendwann den Kipppunkt, wo es dann irgendwo wieder vorbei ist. Ne? Mhm. Und da muss man sie natürlich auch mit begleiten. Ich nenne das immer so ein bisschen Sterbebegleitung, was unseren Job angeht. Ne? Also wo du den Leuten dann wirklich klar machen musst, so jetzt ist Schluss halt. Ne? Das passiert dann am Schluss auch nochmal. Ne?
Wie entscheidet ihr eigentlich, welche Talente am Ende des Tages wirtschaftlich skalierbar sind? Also ich denke dann so an Faktoren, okay, guckt ihr euch an Thema Aussehen, Persönlichkeit, ganz wichtig. Mhm. Ist es dann doch am Ende des Tages auch eine gewisse Reichweite, die jemand auf den Social-Media-Kanälen hat? Liegt es am Marktbedürfnis? Also da spielen ja mit Sicherheit ganz viele Sachen auch eine Rolle. Vielleicht magst du dazu was sagen.
Ja, also für uns ist es nicht spannend, was die Leute haben, wenn sie zu uns reinkommen, sondern wir bauen ja Leute auf. Und da interessiert mich vor allen Dingen eben die Persönlichkeit und das ganz klar auch das Aussehen einfach, ne, der Style, sagen wir es mal so. Und das, was wir daraus machen können. Und dann natürlich das persönliche Gespräch, macht das Sinn? Ist das eine karriereorientierte Person? Kann man mit der arbeiten? Geht die nach vorne? So, das ist für mich dann interessant. Und dann kann man selber das so ein bisschen für sich einklastern, in welche Richtung gehen wir mit der, ne? Ist das ein High-Fashion-Model? Ist das ein Commercial-Model? Ist das irgendwie so ein Hybrid-Model aus Influencer und Model? Oder was genau haben wir da vor uns? Und dann gehen wir mit denen in der Karriereplanung dann auch in die Richtung, wo sie dann hingehören.
Würdest du sagen, erster Eindruck zählt? Oft ist es ja so, dass man sagt, nein, gib den Leuten eine Chance, nicht gleich in eine Schublade stecken. Ich finde trotzdem, sowas ist immer noch menschlich. Aber ich bin auch der Meinung, der erste Eindruck sagt dir gleich ja oder nein.
Totally. Also die ersten 5 Sekunden sehen dann, also du kannst die Gespräche danach eigentlich auch schon fast abbrechen, wenn du jetzt irgendwie einen Störer hast, ein Störgefühl im Bauch, weil du sagst, das ist eine Person, die ist vielleicht nicht zuverlässig oder nicht ehrlich, oder das sind ja auch für uns Themen nachher in der Karriere, die können ja auch sehr, sehr hinderlich sein, oder die sind irgendwie nicht belastbar oder sind und psychisch irgendwie ein bisschen verwirrt oder so, dann geht's nicht. Also der erste Eindruck zählt definitiv, ne?
Wenn ich mir jetzt aber mal den Markt angucke, der ist ja global und riesengroß und trotzdem seid ihr eine riesengroße Firma. Wie differenziert man sich heutzutage als Agentur auf dem Markt?
Qualität. Wenn du eine gute Agentur machen möchtest, musst du gute Models haben und kannst auch nicht auf jeden Trend draufspringen und du kannst nicht alles mitmachen. Also da sind wir wieder bei diesem Thema Influencer, was wir eben auch sehr, sehr klar für uns immer wieder eingrenzen. Wir sind keine Influencer-Agentur. Wir haben natürlich immer ganz, ganz viele Angebote von Leuten, die gerne bei uns rein wollen, weil wir natürlich auch im riesen Netzwerk haben an potenziellen Kunden. Aber wir müssen uns immer wieder auch echt auf Qualität besinnen und darum geht es, dass wir einfach gute Models haben.
Okay, was mich jetzt auch interessiert, so, ich meine, Sarah und ich kommen ja beide aus dem Marketing. Was spielt das für eine Rolle bei euch? Also würdest du sagen, dass das einen Effekt hat, ob man jetzt irgendwie viel Marketing macht als Modelagentur oder nicht? Also bei uns ist Marketing ja wirklich ein großer
Must-have
Punkt.
Must-have ist das
bei uns. Absolutes Must-have. Ich meine, wenn du als Hotel kein Marketing machst, bist du halt nicht da. Ist halt irgendwie weg vom Fenster.
Ich glaube, bei uns ist es, ich habe ein großartiges Team mit großartig erfahrenen Leuten, die sehr gezielt, also die auch wissen, was die Kunden wollen. Also mein Team ist sehr, sehr wichtig für mich, weil wir haben natürlich von Kunden von Inditex, also Zara, Bershka und wie die alle heißen, H&M, die ganzen großen E-Commer, wir haben auch Dior zum Beispiel, Chanel, wir haben Prada, wir haben die ganzen super High-End-Brands und so weiter. Und auf diesen verschiedenen Kunden sitzen verschiedene Leute bei uns, die aber auch ganz gezielt und explizit wissen, was will der Kunde. Denn darum geht es auch, ne? Du musst den Kunden lesen können, du musst wissen, was hat der für eine Bildsprache, was hat der für Needs. Und dann musst du den Leuten möglichst maßgeschneidert das anbieten und vorschlagen, was sie haben wollen. Da brauchst du gar nicht viel Marketing, da hilft es auch nicht irgendwie ständig rums, hier bin ich wieder und ganz viele Models und tralala, das interessiert die gar nicht. Sondern ich glaube, da ist die Qualität auch der Agenturarbeit wichtig, dass du wirklich nur ausgewählte Models schickst, die wirklich in Frage kommen. Auch wo du vielleicht die budgetäre Situation der Kunden kennst. Es macht keinen Sinn, ein 10.000 Euro Model zum Kunden zu schicken, wo du ganz genau weißt, dass der nur 2.000 Euro im Budget hat. Ne?
Klar.
Ich glaube, wenn wir bei euch aus der Hotellerie darüber sprechen, es gibt Hotels, da kommst du rein, da warst du 2 Mal in deinem Leben und die wissen immer noch ganz genau, der Sinervo, der will irgendwie einen Bademantel in Pink haben, ne? Also so, die haben einfach dich gelesen, verstanden oder die wissen, der Typ, der ist, tickt so und so und der braucht einen Balkon. Und so ist es hier eben auch. Ich finde, das macht den Unterschied aus, ne? Also lautes Marketing brauchen wir nicht. Wir haben über 3.000 Bewerbungen im Monat. Das heißt, die Leute rennen uns die Bude ein, also als Model. Und wir haben alle unsere Kunden über all die Jahrzehnte jetzt auch gehalten und da ist auch keiner jetzt der sich irgendwie der da wieder aktiviert werden müsste oder so, ne? Also das ist für mich halt gutes Marketing, dass du halt einfach einen verdammt guten Job machst, ne?
Ja, und mit Sicherheit ja auch gute Kundenpflege. Also ich glaube eher Richtung, ich nenne es jetzt einfach mal Vertrieb. Also dass man da halt guckt, okay, wir haben einen gewissen Kundenstamm, den bedienen wir seit Jahren und wir profilieren uns einfach durch Qualität in dem Sinne. Darauf kann man sich verlassen und uns vertrauen. Und klar, wenn sich die Zeiten auch ändern, jetzt auch wie im digitalen Zeitalter, kann man dann eher gucken, alles klar, jeder weiß, wir können es liefern. Wir müssen halt nur schauen, müssen wir unseren Kundenstamm erweitern oder haben wir eine gute Basis? Und würdest du sagen, dass man mit Menschen als Geschäftsmodell auch ethisch skalieren kann? Ethik ist ja immer so ein Thema. Aber würdest du sagen, das ist möglich? Vielleicht hast du da ja auch eine ganz klare Meinung dazu.
Boah, das finde ich immer schwierig, ne? Also wir haben unseren ethischen Code of Conduct, den wir haben, wie gehen wir mit Menschen um? Und ich finde, der ist irgendwie sehr fair und sehr transparent und sehr klar. Auf der anderen Seite sind wir da auch irgendwie keine karitative Vereinigung, sondern auch ein Businessunternehmen. Und wer Model werden möchte oder wer bei uns Model sein möchte, der muss sich eben auch an die Spielregeln halten. Ne? So. Das gibt Menschen, die das auch gnadenlos ausreizen, die dann zu Jobs nicht kommen, weil sie sagen, sie haben jetzt heute Regelschmerz, das nächste Mal haben sie das Gleiche und das übernächste Mal wieder das Gleiche. Und das ist dann für uns irgendwie ganz viel Aufwand. Und dann siehst du sie auf Instagram, dass sie da mit ihrem Boyfriend in Miami abhängt. Das nervt halt auch, ne? Also dann gibt's natürlich auch von uns eine klare Ansage, ne? Also wir bemühen uns sehr um ein gutes, faires Miteinander, aber das ist eben keine Einbahnstraße, sondern das ist auch von den Menschen, die mit uns arbeiten, eben auch erwartet. Und da kann ich eigentlich sagen, da kann ich dahinter stehen und bin damit fein, so wie wir es machen.
Auch gerade zum Beispiel Themen fallen hier auch rein wie Datenschutz oder Transparenz, gerade ja im digitalen Zeitalter. Es gibt mit Sicherheit ja auch ganz viele Dinge, die man vielleicht auch nicht erstmal nach draußen rausposaunen muss oder vielleicht auch falsch darstellt. Das geht ja auch immer ganz schnell. Dann kommt der nächste Shitstorm, wartet ja schon auf einen und würde dann ja auch am Ende des Tages auf euch überfallen, wenn es halt ja auch ein Model angeht, was bei euch am Ende des Tages auch angestellt ist. Ja. Und was du ja gerade auch gesagt hast, Thema faires Miteinander, wir gehen fair miteinander um, bis zu einem gewissen Thema, wo mit Sicherheit ja auch Gespräche geführt werden müssen. Thema faire Arbeitsbedingungen in der Modelindustrie ist ja auch, ich würde nicht sagen Thema, aber ich glaube vielleicht auch oft ein Missverständnis, dass Models immer bis zum Unfall arbeiten müssen und immer nur hier und da hinjetten und tun müssen, was der Kunde sagt. Vielleicht magst du dazu noch was sagen.
Ja, das ist ja immer unsere, das ist ja vorwiegend auch in Deutschland immer diese, Entschuldigung, aber diese Jammerlappentour, ne? Also mal ganz ehrlich, wenn du mir 5000 Euro gibst und ich gehe auf ein Shooting von morgens um 9, dann gehe ich da, bin ich da eine Stunde in der Maske bis 10, dann shoote ich 3 Stunden, dann habe ich meine Lunchbreak, dann kriege ich ein geiles vegetarisches Menü dazu, dann mache ich nochmal 4 Stunden, dann werde ich wieder abgeschminkt und fliege dann nach Hause. Sorry, das ist für mich, also jetzt keine, das sind jetzt keine Assi-Arbeitsbedingungen, ne? Also das ist schon toll und das ist sehr, sehr gut bezahlt, ne? So. Und früher war es eben noch einfacher, da hast du halt, sag mal, pro Tag vielleicht deine 7, 8 Aufnahmen, eigentlich deine 7, 8 Einstellungen gemacht. Mehr war das ja gar nicht. Also die meisten Teams, die ich kenne, die haben nachmittags schon am Strand gelegen, ne? Also so, die haben dann morgens so, wenn sie auf Location waren, irgendwie das gute Licht ausgenutzt, nachmittags haben sie am Strand gelegen, ne? So, eine Fashion-Show ist natürlich anstrengend, das ist klar, also körperlich auch gar keine Frage, aber auch das ist jetzt nicht so wahnsinnig, da ist natürlich auch viel Adrenalin dabei, das macht auch mega viel Spaß, finde ich, ne? Also mir jetzt nicht zum Laufen, aber ich glaube, die Leute, die da laufen, ich finde das auch geil, ne? So.
Ja.
Und ansonsten ist natürlich E-Com ein bisschen härter geworden, weil wir haben eben elendig viele Einstellungen. Heute haben wir zum Beispiel 45 bis 50 Einstellungen. Also das ist dann schon mal so ein bisschen hier, zieh um, mach und so. Jetzt kommt KI natürlich dazu, dann werden die Sachen auch irgendwie drauf retuschiert im Nachgang. Das macht es dann wieder auch wieder ein bisschen einfacher, ne? Aber ich finde es wirklich absolut, also jammern auf sehr hohem Niveau, ne? Okay. Oder?
Also mir hat das gefallen, was du gesagt hast. Ja, also, aber du. Warum nicht?
Also ich glaube, ja, also ich würde auch mit so einigen tauschen, ne? Ja.
Und wir bleiben auf jeden Fall erstmal auch beim Reisen und beim mobilen Leben. Models jetten ja auch gerne mal zwischen Städten, Hotels, Apartments, wo auch immer es hingeht. Und man muss ja auch automatisch dann bei der Branche, natürlich in unserem Falle, an das Thema Hospitality denken.
Ja.
Und an das temporäre Leben. Wie wichtig meinst du, ist Stabilität gerade für junge Talente? Also gerade wenn sie hin und her reisen müssen, sagst du, bei euch gibt es da auf jeden Fall eine gewisse Vorgehensart, gerade bei jungen Menschen, dass ihr sagt, okay, am Anfang vielleicht doch nicht so viel, auch wenn die Nachfrage so hoch ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da einen gewissen Schutzschild ja auch irgendwo aufbaut.
Also was wir merken, ist nach dieser Corona-Zeit, merke ich, dass wir schon vermehrt jüngere Models haben, die einfach Angststörungen haben. Ne? Also die wirklich Panikstörungen haben. Das habe ich jetzt früher nicht so viel gehabt. Früher waren die Leute so, oh cool, Mailand, Paris, ich bin weg und habe eine gute Zeit. Heute ist es schon so, dass wir manchmal Models viel früher wieder zurückholen müssen, weil die Entfernung nicht aushalten. Flugangst ist ein Thema öfters mal und so ein bisschen, die Leute sind ein bisschen verunsichert heute, würde ich mal so sagen. Ne? Das merken wir jetzt im Moment. Das wird sich hoffentlich irgendwann dann auch wieder so einpendeln. Aber das ist schon was, wo du wirklich drauf achten musst. Ne? Es gibt echt so Homies, die gar nicht gerne fliegen, aber die dann müssen und das tun sollten, weil die guten Kunden natürlich auch woanders sitzen und nicht hier in Deutschland. Also das heißt, sie müssen dann mal nach Paris oder so. Ich glaube, als Model muss auf jeden Fall Reisefreude mitbringen und Interesse an verschiedenen Kulturen und so, ne? Asien ist auch ein Thema, der asiatische Markt kommt ja auch extrem, ne? Das ist dann so, da kann ich es auch mal nachvollziehen, ne? Aber so in der Regel sind die Leute, die zu uns kommen, die haben Bock zu reisen und die haben echt auch Lust, andere Kulturen und Städte kennenzulernen.
Gibt es da auch vielleicht so bei dem einen oder anderen auch Star-Allüren, dass er sagt, ach nee, also da, wo ihr mich jetzt hier unterbringen wollt, das will ich auf gar keinen Fall. Oder, ah nee, ich soll jetzt hier 3 Wochen bleiben, dann will ich nicht einfach nur ein Hotel, ich will gleich ein Apartment mit einer Küche.
Ja, klar.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht magst du da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Puh, da können wir morgen früh noch sitzen. Also ich meine, da gibt es halt alles, ne? Es gibt halt diesen einen Typ der Models, die halt wahnsinnig dreckig ist, die halt irgendwie verbotene Filme aus dem Internet runterlädt oder... Die das ganze Hotelzimmer zerlegt, die gibt es. Dann gibt es die völlig Unselbstständigen, die dann nicht klarkommen und irgendwie die einfachsten Dinge nicht alleine können und dann also permanent entweder bei der Retze anrufen müssen oder bei uns auch noch anrufen müssen. Also ich hatte mal ein ganz großes Topmodel, die wir alle auch kennen, und die war in 4 Jahreszeiten hier in Hamburg. Und dann hat sie mich angerufen und meinte, Darling, ich möchte gerne eine Pizza haben. Und dann meinte, ja, musst du da jetzt irgendwie mal bei der Retze anrufen, und die machen das denn schon, weil es ist jetzt 22 Uhr, ne? Naja, das Ganze ging dann so aus, dass ich hier dann eine Smileys Pizza ins 4 Jahreszeiten geschickt habe. Ne? Das war aber eher so ein bisschen Unbedarftheit, und Starlüren gibt es auch ganz klar auch, ne? Also du kennst deine Pappmama, du weißt, das sind so verschiedene Typen Menschen, und die Starlüren, die musst du gleich so ein bisschen dämpfen. Also das ist ja, kennt ihr ja aus der Hospitality auch. Es gibt eben Menschen, die müssen dann echt, haben extrem hohes Nervfaktoren da, ne? Also
Doch, das kennen wir. Wir haben jetzt aber schon angesprochen, dass ihr zum einen auch Models habt, die jetzt beispielsweise mit Angststörungen oder so zu kämpfen haben, aber auch einfach sehr viele und sehr hohe Ansprüche haben. Mhm. Unterscheidet sich das auch bei euch in der Betreuung? Also gibt es Talente, die dann mehr Betreuung bekommen und weniger? Und wirkt sich das zum Beispiel auch auf die Jobs aus, dass die dann irgendwie mehr oder weniger Jobs bekommen? Oder okay, die können wir jetzt nicht zu dem Job schicken, weil das ist dann irgendwie zu anspruchsvoll. Also wie sehr geht ihr da auf die Models ein und wie individuell seid ihr da?
Ja, da sind wir schon sehr, sehr, sehr genau mit. Denn wir müssen gerade im Development, so nennt sich das bei uns, in der Entwicklung, also wenn die jetzt gerade anfangen, die ersten Schritte zu machen mit Fotoshootings und so, dann wollen wir natürlich auch das Maximum aus den Leuten rausholen und so weiter. Da sind wir schon selber bei den Shootings dabei und kontrollieren das. Wie ist das Model vor der Kamera? Kommt die genug aus sich raus? Bietet die genug an? Oder müssen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen hier und da anschieben? Oder ist es genau andersrum und die springt da vor der Kamera rum und bietet zu viel an? Das gibt es ja nun auch. Ne? Es gibt ja auch in Hamburg so eine Influencerin, die wir alle kennen, die das auch immer macht. Und das musst du dann auch wieder so ein bisschen runterregeln. Also auch da, ja klar, da ist auch sehr viel Betreuung wirklich erforderlich. Da kannst du gar nicht genug Zeit und einfach reinstecken. Das ist ganz wichtig, ne?
Mhm. Was würdest du sagen, wer die Verantwortung im Alltag für ein Model trägt? Also ist es das Model selber? Seid ihr das am Ende des Tages? Oder sagt ihr, nee, das ist auf jeden Fall 50-50 hier? Also das ist ein Geben und Nehmen am Ende des Tages?
Also ich bin nicht der Erziehungsberechtigte. Also ich übernehme nicht die komplette Verantwortung für die Models. Also das sind sie selber natürlich. Wir sind für alles da, was Job angeht. Wir sind dafür da, dass das Finanzielle ordentlich läuft, dass die Gagen vernünftig verhandelt sind. Was viele auch vergessen ist heutzutage, das Internet vergisst nichts. Das heißt, du machst irgendwo Fotos. Diese Fotos können immer noch mal irgendwo auftauchen. So, dass dafür sind wir verantwortlich, die Bildrechte und natürlich auch zum gewissen Teil auch jetzt, sag mal, für die Jobbedingungen auch, dass die fein sind.
Ja.
Und es ist auch unsere Pflicht, einfach eben auch drauf zu gucken, wie geht's dem Model eigentlich, ne? Also die regelmäßig mal zu treffen und zu sagen, alles gut bei dir und läuft das hier alles oder, aber ansonsten müssen die halt auch schauen, die müssen natürlich auch in ihrer Familie mit Menschen reden können und ja, also wir sind, wie gesagt, da nicht die Ersatzfamilie oder sowas. Das würde ich auch nicht sagen. Das können wir auch gar nicht darstellen, ne?
Ich meine, ihr stellt ja aber trotzdem als Agentur so eine Art Schutzsystem dar. Wenn wir jetzt auf das ganze Thema so Druck und Konkurrenz und Perfektion ja auch gucken, dass ihr da irgendwie euch um die Models kümmert. War dir das von Anfang an bewusst, dass du diese Verantwortung hast? Oder gab es einen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ich bin mehr als nur Unternehmer und mehr als in Anführungsstrichen nur der Model-Agent?
Nee, also das war mir schon bewusst. Ich bin nur auch, wenn das um meine Models geht, dann bin ich auch echt ein Pitbull, ne? Also wenn es da Probleme gibt und da wird irgendwie ein Fotograf touchig oder so, dann kannst du mich mal erleben, ne? Das ist ganz klar. Die holen wir auch aus jeder Situation auch raus. Also meine Models wissen auch, wenn irgendwas schief läuft oder so, auch beim Shooting, egal wo, ruf mich an, ich buche den Flug, wir holen dich da wieder ab. Wir haben das in Dubai zum Beispiel gehabt. Da gab es so eine ganz absurde Geschichte von irgendeinem Scheich oder einem Prinz, der da so merkwürdige Partys veranstaltet hat, die bei uns aber so angekommen sind, dass es für die Dubai-Tourismusbehörde ist. Ja, dann war das irgendwie so eine ganz seltsame Veranstaltung und da bist du natürlich sofort da, ne? Also da passen wir schon sehr, sehr doll auf sie auf, das ist ganz klar, ne? Und das war mir auch bewusst und das ist auch ein Job, den du unter Menschen machst und wo du auch gerne die Verantwortung übernimmst. Ich meine nur, weißt du, in das Private rein, es ist ja viel auch so, weißt du, du hast da Eislaufmütter dabei, du hast irgendwie familiäre Themen, Beziehungsthematiken, eifersüchtigen Boyfriend, ist irgendwie so ein Standardprogramm, was auftaucht und so, das müssen die halt dann irgendwie auch selber klären. Ne? Mhm. Also da können wir dann nicht weiter, das ist dann so deren Aufgabe.
Ja, klar.
Und gab es Momente, in denen du eine Entscheidung vielleicht getroffen hast, die wirtschaftlich schlecht, aber menschlich definitiv die richtige war?
Ja, ganz oft. Ja, auch menschlich, weißt du, also ich meine, wenn du merkst, so ein Model, die quält sich da ab oder irgendwie tut sich selber nichts Gutes, dann geht bei uns klar der Mensch natürlich vor. Also am Ende des Tages ist das auch ganz normal, ich quäle keine Menschen dazu. Auch, weißt du, wir hatten früher eben auch so Themen Gewicht, weißt du, Maße und so. Und wenn sich dann, du quälst da Leute dann immer runter auf eine 36 oder eine 34 oder was und die können das gar nicht halten und du merkst, die werden irgendwie immer unzufriedener. Das macht dann einfach keinen Sinn. Da musst du eben sagen, du, dann ist der Kunde halt nichts für dich. Und jetzt versuch mal auf ein Gewicht zu kommen, was du auch halten kannst, ein Wohlfühlgewicht. Und wenn das eine 38 ist, dann ist das okay. Dir muss dann aber bewusst sein, die und die Kunden fallen weg. Ist dann auch fein. Ne? Also das haben wir sehr oft gemacht. Also bei uns geht wirklich der Mensch tatsächlich so im Doing vor der Kohle.
Ich würde einen kleinen Schenker machen zu einem sehr besonderen Thema.
Ja.
Germany's Next Topmodel. Wir müssen es halt ansprechen. Ja, das geht leider nicht anders. Ich meine, Germany's Next Topmodel prägt ja das Bild der Branche, glaube ich, seit Jahren.
Ja.
Ich glaube, die 21. Staffel läuft gerade oder so.
Ja.
Doch, ist genauso alt wie ich. Da war was.
Ja.
Wie siehst du die Show?
Ja, du, Trigger-Thema, ne? Also ich meine, ich finde da sind wir genau wieder, ja. Was soll ich dazu sagen?
Ich weiß gar nicht, wo du anfangen sollst.
Nein, ich finde es erstmal ganz schlimm. Also da ist eine Frau, die für sich das Thema Modelwelt also beschlagnahmt und den Menschen vormacht, wie es angeblich in der Modelindustrie aussieht. So sieht es nicht in der Modelindustrie aus. Das ist erstmal das Erste. Gut, es ist eine reine Entertainment-Show, es ist eine Trash-Show, das verstehe ich auch alles. Es ist auch alles in Ordnung. Die Leute können sich auch alle gerne amüsieren und so weiter. Nur ich finde es eben so schlimm, weil ich in meiner Laufbahn eben so viele Menschen erlebt habe, die da rauskamen, völlig desillusioniert. Die haben das Stigmata drauf, ich bin Trash, ich habe mich in irgendeiner Fernsehshow daneben benommen. Das sind Zustände, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da werden die Leute gegeneinander aufgehetzt und aufgeheizt und irgendwie gegeneinander aufgeheizt und sind dann im TV und machen sich wirklich zum Affen. Ne? Und dann kommen die da irgendwann raus. Und dann stehst du da in so einem Leben und hast so eine blöde Prominenz ja auch, ne? Und dann kriegst du irgendwie keinen Fuß mehr ans Deck, ne? Also ich meine, du kriegst keinen normalen Job, ne? Weil dann sagen die Leute alle, okay, das ist doch die, oh Gott, ne? Weißt du?
Ja.
So, das finde ich halt ganz, ganz schrecklich. Das mag ich einfach nicht, ne? Da sind wir bei dem genauen Gegenmodell von dem, was wir tun.
Mhm. Du reißt es ja jetzt gerade auch an. Wie beeinflusst so eine Show am Ende des Tages die Branche, aber vor allem ja euch als Modelagentur wirtschaftlich? Also ich denke auch so ein bisschen auch an falsche Erwartungshaltung, wie du es gerade gesagt hast. Gerade wenn man doch das Thema auch Diversity sehr breit aufreißt. Vielleicht denkt der ein oder andere, der die Show guckt, sagt, ach guck mal, wenn der das kann, dann kann ich ja auch. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, du hast ja auch schon erwähnt, ihr habt sehr viele Bewerbungen unter anderem ja auch am Tag, dass sich das durchaus auch bei euch in mehr Arbeit auswirkt, die man hätte im Grunde genommen sich, also die man auch einstellen kann, weil einfach das Bild auch zurechtgerückt werden könnte und das vielleicht, so wie du ja auch sagst, ein falsches Bild einfach in einem weckt.
Ja, also ich habe nichts gegen Diversity. Ich finde Diversity prima, ne? Also ich finde, das ist auch eine wichtige Entwicklung, die wir durchmachen. Und ich finde, das ist genauso wie auch Gendern auch mit dazu gehört. Sprache ist auch Macht, ne? Aber hier sind wir übers Ziel hinausgeschossen bei ihrer Show, ne? Weil das heißt nicht, wenn du jetzt 1,50 Meter bist und 150 Kilo wiegst und irgendwie 45 bist, wirst du kein Model mehr. Also das ist irgendwo irrational, ne? Und das sind die Leute, die sich natürlich dann auch in Scharen bei uns bewerben. Und das sind auch die Leute, finde ich, die sich dann auch wieder so zur Schau gestellt werden und denen da irgendwas Falsches vorgemacht wird und wo eben auf dieser Diversity-Schiene so blöd rumgerutscht wird, was ich auch für völlig falsch halte. Ne? Also es gibt wahnsinnig gute Plus-Size-Models, die müssen dann aber auch eine gewisse Größe haben einfach. Sonst können die gewisse Jobs auch einfach nicht machen. Ne? Und das geht nicht. Ne? Also
Thema ganz kurz falsche Erwartungshaltung auch nochmal. Ich denke auch gleich an das Thema Feedback-Kultur und Kritikfähigkeit selber. Wenn ihr dann Leuten absagen müsst, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach knallhart sagt, nein, weil du siehst halt nicht so aus, wie wir es wollen. Also dass man da schon auf die Wortwahl achtet und wie man es macht. Wie geht ihr damit um? Also A, eure Models, die ihr habt, sind die kritikfähig oder habt ihr da auch Probleme? Und wenn ihr die habt, werden die dann auch noch in speziellen Fällen auch bestimmt geschult? Und wie geht ihr selber auch mit Feedback um, wenn der Kunde zum Beispiel Feedback, hey, das und das ist jetzt so gelaufen, hat uns nicht gefallen, sagt ihr dann auch so, okay, bleib mal ruhig, kennen wir anders oder sagt ihr, nee, wir klären das schon?
Okay, also fangen wir an mit dem Feedback der Kunden. Das nehmen wir natürlich schon sehr ernst. Das ist eben auch wieder, was ich eingangs meinte, auch das Learning, auch der Qualitätsanspruch, dass du als Agentur wirklich so know your customers, ne, dass du wirklich weißt, okay, der Kunde mag das irgendwie gar nicht. Wenn das Model eine 38 hat, die müssen genau eine 36 haben, dann musst du dich natürlich dran halten. Es gibt verschiedene Themen, wo Kunden sagen, okay, mir ist es wichtig, Haarkunden, dass die Haarstruktur gut ist und so, ne, dass das irgendwie gesundes, festes Haar ist, damit können wir arbeiten und so, das weißt du halt alles. Und dieses Feedback, wenn da mal irgendwas sein sollte, das nehmen wir natürlich sehr ernst. Manchmal gibt es auch diffuses Feedback, muss man sagen. Das kann man dann nicht mehr so ganz beschreiben, weil die war in der Bewegung nicht so gut oder die hat irgendwie uns nicht so gefallen oder die war zickig oder so. Da können wir nicht drauf eingehen, weil das ist irgendwo, also das sieht jeder anders.
Genau.
Ne? Dann musst du das nächste Mal eine andere buchen. Das können wir wirklich nicht beeinflussen. Was das Feedback bei Leuten angeht, die sich vielleicht vorstellen, das hat sich in der Tat sehr verändert. Die Leute sind sehr hartnäckig, sind sehr von sich selber überzeugt, wollen alle Model und Influencer werden, weil die kann es ja auch, wie du schon auch eben meintest. Und nehmen sich auch alle sehr viel zu ernst und sind erschreckenderweise überhaupt nicht mehr reflektiert. Das finde ich so, ne? Also. Und da müssen wir eben schon klar und deutlich auch mal echt klatschen, verteilen und sagen, nö, also jetzt für uns wirklich einfach nicht, ne? Auch nach dem 10. Anlauf, nein, machen wir nicht, weil das passt nicht, ne? Das muss man doch schon deutlich härter heute sagen. Also was heißt direkt da? Nicht härter, sondern klarer auch, ne?
Ja. Ich würde dann auch sagen, dass wir direkt zu unserem Gen Z-Spot kommen.
Ja,
das heißt, wo wir Themen thematisieren, die auf jeden Fall mit der jüngeren Zielgruppe zu tun haben, zu der auch unsere liebe Minu gehört. Und die liebe Minu hat natürlich selber ganz viele Fragen, die ihre Zielgruppe angeht, aber natürlich auch ich. Und du darfst natürlich auch ganz frei, lieber Marco, Fragen stellen oder auch einfach Themen hier mal reinwerfen, die gerade mit der Gen Z und vielleicht auch mit der Modelbranche und vielleicht sogar im Zusammenhang mit dem Reisen zu tun haben. Ich würde natürlich direkt mal den Anfang machen und beim Social Media bleiben. Oft ist es ja so, dass Models doch auch bereits eigene Medienmarken sind. Wie würdest du es zusammenfassen, verändert Social Media eure Arbeit als Agentur? Gerade wenn es um Direktverträge mit Brands vielleicht geht, um eigene Social Media Reichweite. Hier thematisieren wir also eher nochmal, okay, welchen Stellenwert hat es tatsächlich? Du hast ganz klar gesagt, schon am Anfang, Qualität stellen wir nach vorne, Social Media ist eher begleitend, aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass egal um welche Anfrage es am Ende des Tages geht, Social Media immer da ist und man kann es ja auch gar nicht heutzutage wegrationalisieren und dass man dann schon guckt, gerade wenn man vielleicht auch Models signed, okay, was macht ihr denn da eigentlich auf den Kanälen?
Also ich kann mir nur denken, dass auch wenn Model jetzt nicht unbedingt Influencerin ist, macht ja wahrscheinlich Social Media was aus.
Ja, ich glaube, wir stalken alle hier auf Social Media. Ne? Wir haben uns
also wir haben dich auch gestalkt.
Ja, natürlich. Schön, genau. Ja, genau, so sieht man sich dann, ja. Ja, also es gibt Models bei uns, die müssen von uns aus ihren Insta privat halten, weil wir das nicht gut finden, wenn der Kunde das sieht. Also ich meine, du kannst da machen, was du willst, das ist ja deine private Entscheidung. Aber da sagen wir ganz eindeutig klar, nee, das möchten wir jetzt nicht so gern, dass der Kunde dich so erlebt, weil es auch zu reell ist manchmal, ne? Weißt du, so, das sind auch so Sachen, ich morgens ungeschminkt mit Puffy Eyes vom Spiegel und so. Das, ne, brauchen wir nicht. Dann ist es wichtig, dass wir es immer so ein bisschen in Einklang bringen, auch mit dem Model-Business. Also es ist nicht gut, wenn ein Model jetzt anfängt und sagt, ich mache hier für Smilo Dogs und was weiß ich, was alles irgendwie komische oder für Temu Werbung und das irgendwie auf die billigste Art und Weise. Dann passt es ja wiederum auch nicht zu den Kunden. Also da müssen wir schon auch Entscheidungen treffen. Und die Models, die jetzt bei uns sind oder die Influencer, die müssen das dann auch so machen, leider so hart es auch klingt, wie wir das wollen, weil Social Media ist ein Vermarktungstool. Ne?
Ist es dann Bestandteil des Vertrags? Also inwieweit, also wie detailliert geht ihr da quasi rein, dass ihr sagt, okay, das muss auf jeden Fall alles hier schriftlich niedergeschrieben werden?
Ja, juristisch greift das nicht. Ja. Ne? Also das ist so bla bla bla, damit die Leute so ein bisschen eingeschüchtert sind und wissen, okay, hey, dass ich kann, darf das nicht. Ne? So. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass sie uns, dass wir irgendwo ästhetische Leitplanken setzen und sagen, da ist jetzt irgendwie Ende. Also du jetzt oben ohne so und so, da und da geht halt jetzt irgendwie nicht. Oder ne, also so, das muss man so ein bisschen im Gespräch definieren und rausfinden, was wollen wir oder was geht halt nicht. Ne? So. Und darüber gibt es ja auch einen Vertrag. Wenn man sich an den nicht hält, dann trennt man sich halt auch eben wieder. Ne?
Ich glaube, das kann ich auch ganz gut bestätigen, dass die Gen Z vielleicht auch mal das Unperfekte gerne einfach präsentiert.
Ja.
Und dass ihr das dann so ein bisschen in eine Richtung lenkt. Würdest du dann aber auch sagen, dass ihr so ein strategischer Partner seid für die Models? Und ist das geschiftet in den letzten Jahren? Also wurde das stärker oder war das schon immer ein Ding? Und Social Media ist in der Hinsicht einfach nur gewachsen, hat einen größeren Teil eingenommen?
Also ich bin ja digital nachsozialisiert und ich bin froh, dass ich damals kein Instagram hatte. Weil was ich da alles gepostet hätte, ne? Ich meine so, du bist ja mit 16 ganz anders unterwegs oder auch mit 18 ganz anders unterwegs, als du es heute bist. Ne? Und ich meine, ich habe jetzt gerade eine Model von mir gehabt, die hat da eine riesen Tüte dann geraucht und so, dann denkst du, ja cool, irgendwie so, ne? Aber das ist irgendwie echt, ich glaube, dieser jugendliche Leichtsinn, alles so, was man gerade tut, in dem Moment jetzt mal zu posten, den versuchen wir so ein bisschen einzuschränken, dass wir sagen, hey, denk doch bitte mal drüber nach, also da sind wir auch wieder bei dem Thema Geduld, was du da tust und na, vielleicht postest du es erst am nächsten Tag oder wenn es irgendwie cringe ist, schickst es uns einmal vorher und dann schauen wir mal, wie wir das finden oder so. Also darum geht es halt, ne? So. Und ja, wir müssen sie echt ein bisschen steuern, was auch völlig in Ordnung ist, ne?
Würdest du sagen, dass junge Talente heute eher einen Job selbstständig ablehnen würden, auch bei dir? Also wenn zum Beispiel jemandem was angeboten wird, dass die dann doch schon so drauf sind, sie sagen, nee, passt mir nicht, mache ich nicht, weil sie einfach anderer Überzeugung sind. Dieselbe Frage richtet sich ja auch hier an Minu beruflich. Bist du ja Gott sei Dank hier bei uns verankert im Marketing. Aber würdest du sagen, wenn dich irgendwas nicht überzeugt oder mit deinen persönlichen Überzeugungen einfach nicht vereinbar ist oder nicht mal teilweise, dass du dann gleich sofort sagst, nö. Meine ich.
Ja. Ich glaube, das weißt du auch. Also ich bin an sich sehr entspannt und mache viel mit, aber ich glaube, meine Generation ist sehr gut darin und hat sehr gut gelernt, einfach Grenzen zu setzen in jeglicher Form und jeglicher Hinsicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das für andere Generationen irgendwie nervig sein kann und so weiter. Aber doch, ich finde das schon wichtig, dass man für sich selber Grenzen setzen kann und auch selber einen Schlussstrich ziehen kann. Ja,
gibt solche und solche. Ne? Ein Teil deiner Generation ist sehr, finde ich, sehr verantwortungsbewusst, ökologischer Fußabdruck und irgendwie auch Umgang mit unterschiedlichen Geschlechtern und so weiter. Und dann gibt es aber auch so einen Teil irgendwie, dem das alles auch scheißegal ist. Und die sind dann so auf High-End-Consumer unterwegs und fummeln da mit den Chanel-Taschen von ihren Eltern rum und sind so auf ganz blöd. Also ich finde, die gibt's auch noch. Ne? Also du bist jetzt ein gutes Beispiel für deine Generation, wie es gut sein laufen kann. Aber es gibt auch den anderen Teil. Ne? Also finde ich...
Ja. Nee, stimmt schon. Also würdest du sagen, es gibt zwei Seiten, wenn man jetzt die Gen Z betrachtet. Also es gibt einmal die Selbstbewussten, die eine Grenze setzen können, aber auch dann auf der anderen Seite die, ich würde ja sogar fast sagen, Verletzlichen, weil sie sich irgendwie selber irgendwie stärker darstellen sollen. Wie ist das bei euch im Umgang mit den Models? Wie unterscheidet sich das da?
Ja, also du hast da, wie gesagt, du hast da echt unterschiedliche Typen. Ne? Einige sind sehr, sehr hochsensibel und auch sehr nachdenklich. Und ich meine, es müsste ja auch sein. Also ich finde das auch ganz wichtig. Ne? Ich meine, wir stehen hier irgendwann vor einem ökologischen Kollaps. Ne? Ihr habt einfach die Verantwortung, auch anders zu leben, als das die Generation davor getan hat. Also ich finde, das ist auch eine ziemlich schwere Last, auch die ihr da zu tragen habt. Denn ihr steht auch in einer sehr multikulturellen, pluralen Gesellschaft jetzt hier und müsst auch euch miteinander arrangieren. Also das finde ich auch wichtig und ich finde, das machen auch sehr, sehr viele von euch auch sehr gut. Und da kommt es eben dann auch klar vor, dass Leute eben auch sagen, nee, du, für das Brand will ich nicht arbeiten und so. Das finde ich halt aber irgendwie, das ist sexy, ne? Das hat Haltung, das mag ich ganz gerne. Also wenn Leute wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen und wohinter sie stehen oder nicht, finde ich das eigentlich immer sehr schön. es ist manchmal für mich im Office, also wenn ich jetzt da meine jungen Leute so habe, ich habe ja auch wahnsinnig viele junge Leute bei mir, manchmal so mit der Arbeitsdisziplin ein bisschen schwierig zu verstehen. Das ist irgendwie so, da bin ich so echt so ein Dinosaurier und denke immer so, ey, und acker dich kaputt. Und als ich so jung war wie du, ey, da habe ich da geschlafen im Büro, ne? Da zeigen die mir echt einen Vogel, ne? Weil ihr seid halt heute auch viel mehr auf euch fokussiert. Also ich glaube, da hat sich auch was geschiftet, dass man sagt, man arbeitet jetzt so ein bisschen in dieser Work-Life-Balance, ne? Und das ist dann für meine Generation manchmal nicht so ganz zu verstehen, aber ja, das ist halt so der Austausch zwischen unseren Generationen, den wir da haben und wo wir voneinander auch lernen müssen. Ja?
Das Stichwort Haltung hast du ja gerade genannt, ist ja auch unser Thema, gerade wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dass man da eine gewisse Haltung auch haben muss und zeigen muss und dazu stehen muss. Würdest du sagen, auch im Recruiting, also wenn ihr dann dabei seid, klar, ihr kriegt sehr viel auch rein, aber ihr seid mit Sicherheit auch aktiv im Recruiting selber, dass Haltung da definitiv Faktor geworden ist?
Also dadurch, dass sich unser Markt auch sehr verändert und volatil ist und wir auch natürlich auch manchmal, also wir sind auch spannend und neugierig auf neue Leute auch einfach, ne? Also da gehen wir auch mal, wir probieren viel aus, ja.
Okay.
Aber den Grundwerten sind wir natürlich klar. Ja. Also das ist, da sind wir natürlich bei uns.
Dann gucken wir auch so ein bisschen nochmal nach vorne, was in den nächsten Jahren eigentlich passiert. Würdest du sagen, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren klassische Modelagenturen überhaupt noch existieren? Ich habe so ein bisschen rausgehört, okay, es geht so, ich nenne es jetzt einfach mal nicht back to the roots, aber back to quality. Also was bieten wir tatsächlich im Kern an? Als, okay, welche neuen Wege müssen wir hier noch definieren, um irgendwie erfolgreich zu bleiben? Dennoch, durch diese digitale Transformation, Thema KI, entwickelt sich ja auch vieles, auch bei euch. Prozesse und Co. ändern sich, passen sich an. Und würdest du sagen, so wie früher eine Modelagentur angefangen hat zu arbeiten, die sich bis dato jetzt verändert hat, wird es klassische Modelagenturen in den klassischen Prozessen geben oder werden sie sich irgendwo komplett verändern? Also, dass ihr mehr seid als eine Modelagentur. Vielleicht auch eine Model-Creator-Agentur.
Oh, ja, um deine Frage aufzunehmen, also wie geht es weiter? Das ist eine gute Frage. KI ist im Vormarsch, ganz klar. Wir sind alle wahnsinnig hysterisch, finde ich, im Moment, was KI angeht. Keiner weiß irgendwie wirklich, wie er damit umgehen soll. Mir hat mal neulich ein Professor für KI gesagt, dass ich Vinyl wäre, also dass es mich bald nicht mehr geben würde.
Nett.
Ja, nee, ist ja in Ordnung, kann man ja auch so annehmen. Nur ich sehe es erstaunlicherweise nicht so. Also ich kann es jetzt an unseren Umsätzen noch nicht absehen. Und ich glaube, dass nach dieser KI-Bubble, weil ich kann KI jetzt schon nicht mehr sehen, weil ich Instagram durchscrolle und es kommen diese KI-Stimmen und es kommen diese KI-Menschen. Also das geht mir jetzt schon, also total auf die Nerven. Nicht, weil ich wirklich nicht jetzt tendenziös, weil ich eine Modelagentur habe, sondern weil ich das einfach nicht mehr sehen kann. Ich kann diese stumpfen Gesichter nicht sehen. Ich kann diese trüben Augen nicht sehen. Und ich glaube, dass das wird sich sicherlich auch nochmal verbessern und irgendwann wird man es dann gar nicht mehr auseinanderhalten können. Nur das finde ich ehrlich gesagt auch total cringe, wenn du jetzt nur noch von Bildern umgeben bist, wo du nicht mehr weißt, sind das reelle Menschen oder nicht. Jetzt kriegen wir die Kennzeichnungspflicht. Dann denke ich mir doch, was ist denn das für ein komisches Brand, die jetzt mit lauter KI-Models wirbt, ne? Ich glaube komischerweise, dass es sich nicht durchsetzt. Vielleicht irre ich mich auch und ich bin in 3 Jahren nicht mehr hier. Ich denke, das Creator-Thema wird ein größeres Thema noch werden. Das kommt auf jeden Fall auf uns zu, ne? Aber auch dann wieder sind ja wirklich Menschen auch gefragt. Und last but not least hoffe ich auch, dass wir nicht völlig KI-fotografiert hier irgendwann sitzen müssen, weil ich auch diesen Lack of Creativity bei uns sehe. Ne? Also die Menschen, auch die jungen Fotografen, wenn du manchmal siehst, wie unkreativ die sind, das ist so traurig. Ne? Früher, wir haben natürlich, wir kommen aus einer Zeit, wir haben Peter Lindbergh und so geliebt, solche Sachen. Und wir haben uns Fotobücher angeguckt und wir waren wirklich noch kreativ, ne? Und haben Sachen zusammengestellt und so weiter. Und heute ist es so, da kommen sie ins Studio und ballern das dir alles runter und nachher, ach du, weißt du was, Smoky Eyes kann ich dir reinretuschieren. Das Make-up brauchen wir gar nicht machen, das retuschiere ich dir alles rein. Dann sag ich mir, ja, aber du stempelst doch die ganze Haut dann platt. Ja. Ich meine, dann sieht man doch nachher gar nicht mehr die Hautstruktur, die Hautporen. Wo ist denn der Sinn dabei, ne? Also, ich hoffe wirklich für uns, dass wir kreativ bleiben, dass wir menschlich bleiben, dass wir irgendwie uns das auch als Kulturgut irgendwo erhalten. Das meine ich jetzt wirklich echt ernst, nicht nur, weil ich da auch geschäftlich dran hänge. Und ja, also ich hoffe sehr, dass das sich nicht durchsetzt und ich glaube es auch nicht.
Ich würde gern doch noch mal einen kleinen Schlenker zum Thema KI machen, weil mich interessieren würde, inwieweit ihr KI vielleicht bei euch in der Agentur implementiert. Das heißt, im Recruiting-Prozess, in eurer Arbeitsweise, inwieweit euch das vielleicht ja auch Prozesse erleichtert. Denn bei uns zum Beispiel in der Hospitality setzen wir das bewusst auch sehr aktiv ein und nutzen auch die Kraft dahingehend. Auch wenn man zugeben muss, es ist vieles noch Trial and Error, ist ja auch alles ein Entwicklungsprozess. Mhm. Einfach um halt auch Teams zu entlasten. Inwieweit spielt das vielleicht auch bei euch in der Hinsicht eine Rolle?
Also bei uns im Kreativprozess gar keine. Das will ich da auch nicht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil auch da ist wieder diese Thematik, ja, es gibt ja alles die intelligenten Postfächer, die dann antworten. Mhm. Und dann irgendwie, neulich hat irgendjemand eine KI vorgestellt für Modelagenturen, die dann aus deinen Models die richtigen Vorschläge raussucht. Ja, nein. Also ich möchte, dass wir kreativ bleiben und ich möchte, dass meine Leute kreativ bleiben und auch man verblödet auch so ein bisschen manchmal. Ne? Also ich bin jetzt ja auch so ein Chat-GPT-Nerd. Seitdem ich das hab, irgendwie, ich gebe mir gar keine Mühe mehr. Ne? Also ich meine irgendwie so, ich hau das da nur rein, dann hackt er mir das alles irgendwie schön korrigiert dann wieder raus. Ich muss keine Kommas mehr setzen. So weißt du, so ist das alles irgendwie so... Das macht dich irgendwie blöd auf Dauer, finde ich. Ne? Also ist ja gut, ist arbeitserleichtern. Aber ich finde, in der Kreativität darf das bei uns nicht stattfinden. In der Buchhaltung super. Also da Belege zuordnen, Zahlungen zuordnen, ganz, ganz toll. Da haben wir großartige Programme. Also das befürworte ich komplett. Und ansonsten hat es bei uns im Kreativprozess nichts zu suchen. Das will ich da nicht haben.
Alles klar, dann kommen wir einmal zu unseren Big Three. Also was könnt ihr eigentlich aus unserer Podcast-Folge heute mit Marco alles mitnehmen? Die These Nummer 1. Menschen sind die langfristige wirtschaftliche Ressource. Unternehmen, die mit Menschen arbeiten, müssen Entwicklung, Schutz und Vertrauen als wirtschaftliche Kernstrategie verstehen. In der Modelindustrie am Beispiel entsteht Wert nicht durch einzelne Kampagnen, sondern durch langfristige Talententwicklung und Karrierebegleitung.
Number 2. Vertrauen ist die wichtigste Wettbewerbsressource der Kreativökonomie. In einem Markt mit hoher emotionaler Abhängigkeit entscheiden vor allem Reputation, Integrität und Verantwortung über wirtschaftlichen Erfolg. Kurzfristige Gewinne zerstören oft die langfristigen Markenstärken.
Und Number 3. Zukunft gehört hybriden Kreativ- und Businessmodellen, die erfolgreichsten Unternehmen verbinden. Menschliche Persönlichkeit, digitale Plattformlogik, strategisches Markenmanagement und Technologie sowie Daten. Und jetzt hört nochmal ganz, ganz genau hin, denn der liebe Marco hat an alle, die gründen oder mitten im Gründertum sind, eine ganz wichtige Message noch parat.
Ja, was ich nochmal mitgeben möchte, ist, Leute, bleibt kreativ, weil Kreativität ist was ganz, ganz Wichtiges. Nutzt nicht für alles, was ihr macht, ChatGPT irgendwie, versucht nicht alles, was ihr tut, zu skalieren, euch nicht wirklich nur noch zu hetzen, sondern macht tolle Sachen mit Anspruch. Wenn ihr fotografiert, dann fotografiert selber, fotografiert tolle Sachen, entwickelt eure Texte selber, macht eure Sales einfach selber. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft und versucht nicht alles krampfhaft zu skalieren, sondern bleibt euch selber auch treu.
Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, Marco, für deine tollen Einblicke in das Model-Business und vor allem ehrlichen und coolen Insights mit den tollen Geschichten.
Danke euch, hat Spaß gemacht.
Fand ich auch. Und dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit all euren Freunden, Kollegen und so weiter. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr dem Podcast folgt und eine positive Bewertung da lasst oder wenn ihr uns auf Social Media auscheckt. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes.
Bringt euch auch beim nächsten Mal wieder mit. Da sprechen wir gemeinsam mit Reiseredakteur Till Bartels, was das Reisen heute in digitalen Zeiten bedeutet. Ob die Deutschen wohl Reiseweltmeister sind, das erfahrt ihr auf jeden Fall nächstes Mal.
Ich bin schon ganz gespannt. Bis dahin.
Und ich auch. Bis dann. Tschüssi.
Ciao. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.